Who Day, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals Fans Germany.
And now he fires downfield to Jamar Chase, he's got it! Wow. And takes it all the way for a Bengals touchdown, 70 yards from Burrow to Chase!
Who Day, who Day, they gonna beat the Bengals? Who Day, who Day, who Day, they gonna beat the Bengals? Oh.
So, herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcast. Ich bin der Rio und ich habe den Thomas heute als Unterstützer dabei. Grüß dich, Thomas.
Moin, Rio.
Und wir haben mal wieder einen Gast dabei, der René, seines Zeichens Texans-Fan, und wird uns heute in der Folge unterstützen. Grüß dich, René. Kannst du noch mal ganz kurz erzählen, wer du bist? Du warst ja schon einmal da.
Ja, also moin zusammen. Ich bin René, 29 Jahre alt, begeisterter Football-Fan. Priorisiert auf Texans, bin seit inzwischen 12 Jahre, vielleicht sind es auch inzwischen 13 Jahre, ich weiß es nicht, ich werd alt, Texans-Fan und bin allerdings ebenso begeistert für viele andere Teams, unter anderem natürlich auch die Bengals, die ich auch hochgradig sympathisch finde.
Sehr vorbildlich auf jeden Fall. Wir fangen erstmal kurz mit letzter Woche an. Wir haben tief in der Nacht gespielt, Thomas, und haben ein relativ wichtiges Duell. AFC-Gegner, die Bills waren da und das sah ja nicht so schlecht aus. Als erste Erkenntnis hätte ich, wir haben tatsächlich ein Tight-End-Spiel, Thomas.
Ja, unglaublich, aber wahr. 2 Touchdowns von den Tight-Ends, über 100 Yards. Ironischerweise hat dann Irv Smith den Gameball mal wieder gedroppt. War ein gutes Spiel von den Titans und in dem Fall auch wichtige Anspielstation, besonders in der ersten Halbzeit. Sind wir eigentlich gar nicht mehr so gewohnt, seit wir Hayden Hurst abgegeben haben in der Offseason. War schon erstaunlich, dass sie so im Gameplan mit berücksichtigt wurden.
Ja, ich habe jetzt so teilweise Sätze gelesen, das ist deswegen, weil Boyd gehen wird und dass wir den Gameplan deswegen da ein bisschen umgestellt haben, halte ich eher für unwahrscheinlich oder siehst du das ähnlich?
Mittlerweile tendiere ich eher dazu zusammen, dass Boyd bleibt und dafür ist Higgins weg. Also ich halte das, und da Irv Smith, Drew Sample und alle im Titan Room auch keinen langfristigen Vertrag haben, ist das keine Begründung in meinen Augen. So.
Ich denke aber ehrlicherweise nicht, dass du mitten in der Saison in so einem wichtigen Spiel anfängst rum zu experimentieren für das, was nächste Saison kommt. Ich glaube, das ist eher ein Thema für die Offseason. Deswegen, ich glaube einfach, dass aufgrund dessen, dass Burrow einfach fit ist und wir das Playbook weiter öffnen können, dass wir jetzt einfach die Möglichkeit haben, die auch aus den Blocks mehr rauszuziehen und dementsprechend auch mehr einzusetzen. Und ich glaube, Hudson hat ja vorher noch nicht so richtig gespielt und der hat ja wirklich mit die größte Rolle eigentlich gehabt bei den Tight Ends.
Die wichtigste vor allen Dingen, er war der Chain Mover. Und genau. Ich möchte dazu auch nochmal anmerken, gegen die Bills die Tight Ends zu attackieren war genau richtig, weil sie haben halt Verletzungen. Matt Milano ist out for season, einer der Top-Linebacker der NFL und auch ein sehr guter Coverage-Linebacker. Da war es für mich eigentlich außer Frage, dass wir die Tight Ends einbinden müssen. Und wir haben es getan. So, und wir haben auch viel Matchup gemacht. Tanner Hudson war auch viel outside, hat somit auch Safeties und Linebacker rausgezogen, wenn er auf dem Feld war und wurde dementsprechend auch eingebunden.
Ja, und vor allem hat das Ganze auch noch funktioniert. René, du hast das Spiel auch gesehen, hast du gesagt. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
Aufgrund dessen, dass ich momentan halt wirklich jedes Footballspiel sehe, was ich unter den Nagel kriege, war ich tatsächlich sehr begeistert von dem, was ich gesehen habe. T. Higgins, eine absolut überzeugende Leistung. Ich gehe stark davon aus, wie ihr es gerade schon angesprochen habt, dass Higgins tatsächlich weg ist und dass Boyd bleibt, denn Boyd ist der gute Veteran, den man halt einfach als Allzweckwaffe einsetzen kann. Higgins ist, denke ich, für den nächsten Draft am einfachsten zu ersetzen auch. Aufgrund von einer sehr, sehr, sehr starken Wide-Receiver-Gruppe im nächsten Jahr. Und also er untergräbt momentan halt ganz klar seine Leistungen. Ich meine, 8 Catches, 111 Yards, 13,8 Average, der längste für 21 Yards, 9 Targets. das liest sich schon echt wie Butter. Ich meine, auch seine Saisonergebnisse sind eigentlich bis jetzt ganz okay. 328 Yard bis jetzt. Kann man auf jeden Fall mitleben. Dass man halt genau hier den Gameplan umgestellt hat, gehe ich auch persönlich davon aus, dass man halt einfach darauf fokussiert ist, okay, alles klar, welche Gebiete der Bills kannst du am einfachsten attackieren, und das ist, wie man halt schon angesprochen hat, der ausgefallene Matt Milano, der da fehlt, das ist halt einfach der beste Angriffspunkt, und genau da hat man angesetzt, und ich persönlich war durchaus begeistert davon, dass die Bills momentan, okay, das ist Begeisterung. Die Bills sind momentan stark am Struggle, muss man sagen. Ne? Ich meine, die haben die letzten 4 Spiele jetzt, meine ich, jetzt verloren. Ziemlich harte Nuss, aber für die Bengals eine ganz klare Aussage: Ey Jungs, wir sind zurück. Uns solltet ihr dieses Jahr nicht mehr unterschätzen. Und ja, da bin ich natürlich als Texans-Fan als nächstes unter Feuer.
Ja, gut, du persönlich glaube ich nicht, es sei denn, du hast uns irgendwas verschwiegen. Ich finde auf jeden Fall, was man wieder gemerkt hat, also Burrow ist wirklich wieder da. Also das sieht eigentlich 1:1 aus wie letzte Saison. Ist wieder richtig stark. Gab zwischendurch mal so einen kurzen Moment, wo ich kurz schlucken musste, als ich gesehen habe, dass er wieder irgendwas Bade drum hatte. Aber wirklich gemerkt, im Spiel hat man davon nichts. Und scheinbar war das eher eine Vorsichtsmaßnahme als jetzt wirklich ein akuter Eingriff wegen Problemen. Oder Thomas, hast du da andere Informationen?
Ich habe keine anderen Informationen. Ich gehe auch davon aus, dass es eine Vorsichtsmaßnahme war. Ich hatte während des Spiels eher Bedenken, als sein von der Wurfhand der Zeigefinger geblutet hat, dass sich die Nagel da irgendwo oder das Nagelbett angerissen hatte. Das war für mich dann eher, oh, hoffentlich behindert ihn das nicht zu sehr. Aber es hat funktioniert und deswegen konnte mal positiv sein. Aber mit der Wade denke ich, das kann natürlich wieder ausbrechen, das kann man nie ausschließen, aber das sollte jetzt erstmal kein Problem sein.
Nein, sollte es auch nicht. Also ich denke, dass Burrow da mit ohne Probleme spielen sollte, und ja, wie gesagt, ne, also so ein eingerissener Zehennagel oder auch Handnagel.
Ich wollte gerade sagen, mit 10 Nagel mit dem Fuß muss man eher.
Fingernagel. Ja. Fingernagel, ist man dann doch, glaube ich, nicht so krass gehandicapt, wie wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Hamstring-Verletzung hast als mobiler Quarterback zum Beispiel. Also, ich denke mal, das ist zwar ein Punkt, den man vielleicht als Edge-Rusher zum Beispiel gut angreifen kann. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das irgendwie eine große Beeinträchtigung sein sollte.
Und Thomas, ich finde die Defense, das ist ja sowieso immer dein Metier, die sah dieses Mal auch wieder sehr knusprig aus. Ich finde, Jermaine Pratt hat wieder ein überragendes Spiel gemacht. Cam Taylor-Britt ist zwar nicht so aufgefallen, hat aber, finde ich, unglaublich gut gecovert. Ich habe mal ein bisschen Coaches-Film geguckt. Ich finde, Awuzie kommt immer näher an die Form vor seinem Kreuzbandriss ran. Ich finde, auch da ist definitiv eine Steigerung zu erkennen. Wie hat dir ansonsten so die Defense im ganzen Spiel gefallen?
Also im Großen und Ganzen natürlich gut. Wir waren mal wieder Klatsch in der Red Zone, außer jetzt im ersten Drive. Das kann man nochmal verstehen. Und dann mitten, als die Bills in Entzugzwang waren, da waren wir jetzt auch nicht immer 100% da. Das hat man dann am letzten Touchdown gesehen. Da waren wir ein bisschen lazy, bisschen auch schon, na, noch nicht ganz abgehakt, aber eben, da haben die Bills gezeigt, was sie eigentlich können, wenn sie wollen. Und da war auch, haben wir den Bills auch viel Lücke gelassen. Das ist aber immer einzukalkulieren bei Lou Amarumo. Aber sonst wirklich, Defense-Line war da. Besonders hier nach dem ersten Touchdown-Drive haben wir 3 oder 4 Three-and-Outs oder kurze Drives gehabt nur. Mit der Interceptions 1-2 Sacks dabei gewesen, die dann auch wieder zum Punt geführt haben. Also das war in der ersten Halbzeit, war das eine richtig gute Defense-Leistung, bis auf der erste Drive. Und sonst kann man echt nicht meckern. Und dann natürlich wieder in der zweiten Halbzeit, Buffalo marschiert übers Feld und dann kommt wieder dieser aus dem Nix, dieser Pratt Fumble-Move oder Fumble-Force. Und beendet kurz vor unserer Endzone den Drive, und das ist natürlich auch schon so ein kleiner Overkill. Ne? Und für uns natürlich genau das, was wir brauchen. Wir sind hätte ich nicht erwartet. Wir sind, was die Turnover Margin angeht, Platz 3 oder Platz 4, ich weiß das jetzt nicht ganz genau. Die Saints hatten ja einen glücklichen Gegner und sind, ich glaube, die waren sowieso vor den Bengals. Auf jeden Fall haben echt eine gute Turnover-Ratio zu gemachten und zu geforsten Turnovers, und das erwartest du von deiner Defense eigentlich. Oder ich erwarte es eher von der Defense, dass sie wenig Punkte zulässt und den Ball oder Takeaways kreiert. Und genau das schaffen wir seit 4 Spielen relativ gut.
Was ich persönlich an der Bengals Defense aktuell ziemlich underrated finde, ist tatsächlich die D-Line. Also, ja, ich finde, es wird viel zu wenig über die...
Uns fehlen sozusagen die Stars, das hätten wir einen richtigen Star-Defense-Liner dabei, dann würde diese Defense-Line viel mehr Credit kriegen.
Ja, weil ich muss mal ganz ehrlich sagen, ne, Trey Hendrickson, ne, also die Performance ist momentan krank, ne? 9 Sacks aktuell, 10 Solo-Tackles, 2 Forced Fumbles, PFF rated ihn mit einer 89,4. Wenn man sich mal daneben legt... Ja, wenn man sich daneben liegt, TJ Watt ist bei 91,2. Das sind gerade mal nur noch 2 Punkte. Miles Garrett 93,3. Also Trey Hendrickson kriegt absolut viel zu wenig Tribut dafür. Na, also das ist krass. Und das Ding ist, er ist ja noch nicht mal der einzige Spieler, der in dieser D-Line überzeugt. Ne? DJ Reader. Ich meine, auch der hat jetzt schon 2 Sacks geholt. Der Typ wird inzwischen mehr oder minder zu einer Maschine auf Interior. Der war, als er von uns zu euch kam, hauptsächlich als Nose-Tacker, als Run-Stopper. Mit seinem 335 Pfund ist das auch durchaus akzeptabel. Aber ich meine, der Typ kriegt es inzwischen hin, die Guards auch zur Seite zu prügeln. Ne? Also absolut
underrated. Ja, der beschäftigt grundsätzlich immer 2 bis 3 Leute. Ich weiß nicht, hast du bestimmt gesehen, letztes Jahr in den Playoffs, wo Sam Hubbard da den Touchdown gelaufen hat, nachdem wir bei den Ravens da gefumbled hatten. Da allein in diesem einen Bild siehst du, wie Reader einfach 3 Linemen im Arm hat. Ja?
Ja.
Das ist unfassbar. Also was der auch einfach bindet und Platz macht, auch für die anderen. Und ich glaube, warum Trey Hendrickson so ein bisschen unterm Radar fliegt, ist, das sieht nicht so extrem spektakulär bei ihm aus. Ne? Also wenn du jetzt Micah Parsons hast oder so, das wirkt viel dynamischer, aber er spielt unfassbar effizient. Und ich glaube einfach, weil es nicht so spektakulär aussieht, ist das so, warum er so ein bisschen unterm Radar fliegt. Kann für uns allerdings eigentlich nur gut sein.
Hängt auch damit zusammen, ja, dass wir in der AFC North eben halt die beiden besten Edge-Rusher der Liga oder mit die beiden besten Edge-Rusher der Liga haben, mit Miles Garrett und TJ Watt. Und das kommt, glaube ich, auch noch dazu, dass gut, die Browns sind immer mal wieder im Fokus, entweder durch Skandale oder durch sonstige Owner-Entscheidungen. Ne? Und TJ oder Pittsburgh ist allgemein ein Fokusteam der NFL, ist ein Exportschlager, hat im ganzen Land, also jetzt auch mal auf die Staaten gesehen, im ganzen Land Fans und nicht nur auf die Pittsburgh-Area bezogen. Und das kommt auch dazu. Die Steelers vermarkten sich eigentlich ganz gut. Die Browns sind sowieso seit 5 Jahren im Hype-Train. Und das kommt wie gesagt dazu. Und Miles Garrett ist nun mal der beste Defense-Spieler momentan in der Liga. Das muss man ihm halt auch neidlos anerkennen. Der soll ruhig den Kredit bekommen. Ich sage mir auch, scheiß auf die öffentliche Wahrnehmung, solange Trey Hendrickson weiter so effizient spielt und wir ihn für richtig gutes Geld verlängern können, nochmal um ein Jahr.
Mhm. Ja, was bei Hendrickson halt, finde ich persönlich, sehr krass auffällt, er ist einer der wenigen Edge-Rusher, die tatsächlich mit dem Bull-Rush extrem erfolgreich ist. Also ich meine, viele andere Edge-Rusher nutzen halt Speed, flinke Manöver, um halt die schweren O-Liner dann halt auszutricksen. Ne? Und bei Hendrickson sieht das eher so aus, alles klar, ich buddel mich so lange durch, bis ich den Quarterback habe. Und es funktioniert. Das ist das Geile.
Was man aber auch immer unterschätzt, Trey Hendrickson kann auch Technik. So, Miles Garrett kann auch Bullrushen, wie nichts Gutes, ist aber dafür auch ein extrem guter Techniker. Wie du auch schon sagtest, bei Hendrickson sieht das nie so filigran aus, wie jetzt bei TJ Watt, Miles Garrett oder Micah Parsons oder wie sie alle heißen. Aber was viel wichtiger halt ist, ist die Effizienz. So. Es bringt nichts, wenn du immer schnell durchkommst und dann das Tackle nicht setzen kannst. Bringt dir einfach nichts. So, und es ist zwar auch ein Faktor, Quarterback Pressure ist auch ein wichtiger Stat, klar, aber der effektivste Stat ist halt der Sack und Hendrickson ist auf jeden Fall, ich glaube, sogar immer noch in den Top 5 dieses Jahr und ich hoffe, dass er so weitermacht.
Sollte in den Top 5 sein. Moment, ich habe hier so eine schlaue App. Die sagt mir das. Hendrickson ist momentan Platz 8. Sollte allerdings jetzt weiter nach vorne rutschen. Callum Mack hatte einen guten Tag. Josh Allen nicht so. Also könnte Platz 5 sein.
Ja. Okay, dann würde ich ganz kurz noch auf das Thema Special Teams kommen. McPherson haben sie ein 50 Jahre mal wieder geklaut, mehr oder weniger. Beziehungsweise wir haben uns den eigentlich geklaut. Ich finde, das ist so ein bisschen das einzige Manko gewesen. Wir haben uns zwischendurch echt mit Strafen ein bisschen ja, selbst ausgebremst. Sonst hätte das vielleicht noch früher noch besser aussehen können. Aber ansonsten hat er wieder seinen Job gemacht. Was mir noch aufgefallen ist, ist Trent Williams mit seinen 61 Yards Return bei 3 Versuchen, also im Average 20. Das hat mir soweit schon mal ganz gut gefallen. Also auch da, finde ich, wirkt da zumindest besser, als wenn er als Running Back spielt, Thomas.
Ja, also ich erwarte von Trevor Williams eigentlich nicht allgemein nicht viel. Er ist halt auch ein ähnlicher Typ wie Mixon. Aber seine Returns sind schon ein guter, sind schon gut, zumindest seine Kickoff-Returns. Ich halte auch, glaube auch nicht, dass Buffalo so die starke Kickoff-Coverage-Mannschaft hat. Das kommt auch noch hinzu. Aber ich will gleich nochmal was zu den Refs sagen. Weil ich
meinst du die unterirdische Leistung wie in jedem Spiel, das man momentan so sieht? Also ich meine, momentan wirkt das meiste in der NFL wie Bars mit Flaggen powered by Sheldon Cooper. Also
ja, ähnlich. Also das einzige Gute war, sie haben auf beiden Seiten schlecht oder auch gut gepfiffen. Ne? Also bei den Bengals war es, also erstmal hast du ja gesagt, Mario, da, wir haben uns selber aus dem Spiel genommen. Da gab es Holdingstrafen, wo ich mir sage, das war komplett im Körperrahmen, also laut Regelwerk komplett legal. Dann dieses Taunting, was gegen Allen gepfiffen wurde, fand ich persönlich hart. Aber wenn, muss man es auch richtig auslegen, weil wenn auf dem Feld ein Taunting passiert vorab, dann ist das Play an dem Moment tot und nicht das darf dann nicht als Touchdown gewertet werden. Die eine Intentional Grounding gegen, also da, wo es eine Intentional Grounding gegen Allen geben hätte müssen, gibt es keine. Und da, wo der Receiver eine falsche Option Route läuft, gibt es dann eine, das verstehe ich auch nicht. Also
da bin ich bei dir, ja. Also das ist mir auch aufgefallen.
Auf beiden Seiten wurden mehrere Face Masks nicht gesehen. Dann gibt es bei, ich glaube gegen Burrow war das auch, gibt es einmal einen lächerlichen Roughing the Passer Call und im nächsten, wo es eigentlich ein Roughing the Passer ist, weil die Hand gegen den Kopf geht, wird es nicht geflaggt. Also das war echt eine schlechte Referee-Leistung. Zum Gut auf beiden Seiten. Das finde ich schon mindestens wieder gut. Aber trotzdem, das war jetzt für mich dieses Jahr die krasseste Leistung von den Schiedsrichtern, wo ich wirklich aktiv sage, das war nicht NFL-würdig.
Aber man muss halt, da muss man zum Teil dann die Schiedsrichter allerdings irgendwo wieder schützen, denn das NFL-Regelwerk ist tatsächlich ziemlich bescheuert aufgebaut, muss man zugeben. Das Regelwerk wird nicht überarbeitet, sondern es wird immer nur ergänzt. Es wird so von wegen hier, ne, ergänzt, neue Regel, neue Regel, neue Regel, neue Regel, und es werden alte Regeln irgendwie nicht überarbeitet. Da sind teilweise Regeln drin, die sind immer 1980, keine Ahnung wann mal entstanden, die keiner mehr sehen möchte, die keiner mehr braucht, die auch nicht mehr gepfiffen werden eigentlich, und dass du da als Ref in der NFL tatsächlich nicht mehr durchblickst, finde ich irgendwo verständlich, aber ja, das, was du halt momentan siehst, ist halt wirklich Spaß mit Flaggen.
Ja, es ist nicht konstant, sagen wir es mal so. Wir haben Spiele, da wird viel laufen lassen, und dann hast du wieder Spiele, da wird jede Kleinigkeit geworfen, und das macht das Spiel dann eben halt auch für die Fans so ein bisschen unattraktiv. Also ich bin ja selber Football-Schiedsrichter, und deswegen sage ich auch, man muss eine konstante Linie fahren. Entweder man ist aggressiv mit dem Flaggen gegen immer die ganze Zeit, oder man lässt eben halt allgemein gegen beide Teams viel laufen. So, und diese klare Linie fehlt dieses Jahr extrem in der NFL, finde ich. Oder man hat irgendwie immer den Eindruck, dass ein bestimmtes Team bevorzugt wird. Wie man früher schon sagte, dass Tom Brady eigentlich gegen den scheißen Roughing the Passer Call kriegt und andere halt nicht. So, und da muss die NFL eben halt auch klarere Maßstäbe ansetzen lassen bei ihren Schiedsrichtern oder eben halt Richtlinien rausgeben, dass sie sei es durch Schulen oder sowas, besser werden oder konstanter werden, damit sie alle in
der Ja, aber da muss, finde ich, auch einfach mal eine einheitliche Regelung rein, wann ist es wirklich Roughing the Passer, weil teilweise dann springt einer ab und ist unterwegs mit, keine Ahnung, 120 Kilo, dann wirft er den Ball weg und dann kracht er rein. Was soll denn der machen? Er kann sich ja nicht in Luft auflösen. Ja? Also da gab es ja schon Fälle, wo Leute dem Quarterback dann ausgewichen sind, um bloß keine Roughing the Passer zu machen, sich dabei dann Kreuzbänder etc. gerissen haben. Das kann ja auch nicht die Lösung sein, das Ganze. Ja. Also ich, gerade dieser Call, da rege ich mich regelmäßig drüber auf. Also unabhängig vom Team, teilweise auch, wenn wir quasi die Begünstigten der Flagge sind, ist das teilweise einfach nur noch absurd, was da gefleckt wird. Also das ist.
Also wir hatten es ja in diesem Spiel mit dem I'm Roughing the Passer gegen uns, das war total lächerlich. Auch in der Wiederholung, wie du schon sagtest, Burrow ist noch nicht mal in der Wurfbewegung, der Spieler hebt ab, er wird schnell den Ball los und kriegt einen Roughing the Passer. Das kann nicht sein. Also gut für uns zwar in der
Situation, Roughing the Passer ist
aber total übertrieben.
Ja, sehe ich ähnlich. Also die Roughing the Passer Calls sind teilweise wirklich lächerlich. Ich meine, wie du schon sagtest, ne, so 120 Kilo, die hältst du nicht mal eben an. Ne? Also das ist halt so.
Ja.
Ja. Okay, gut. Thomas, hast du noch irgendwas zum Spiel?
Nö, also wir waren jetzt auch nicht tief drin, also brauchen wir jetzt auch nicht tiefer reingehen.
Nein, also ich denke grundsätzlich gegen so einen Gegner wie die Bills, auch wenn die momentan mehr up als mehr down als up sind, aber trotzdem, sage ich mal, sehr schwankend in ihren Spielen, finde ich, ist das trotzdem ein Team, wenn du das geschlagen hast, ist schon mal grundsätzlich eigentlich ganz gut. Dann möchte ich mal ganz kurz gucken, was unser nächster Gegner so.
Kann man sonst noch sagen, wir haben jetzt zwei Teams geschlagen, die hintereinander geschlagen, die einen positiven Rekord haben, die beide zum großen Contender-Kreis, zumindest am Anfang der Saison, gezählt haben. Und das ist genau das, was wir auch brauchen. Wir haben jetzt schon in der Division nicht gut ausgesehen, aber wir zeigen jetzt wieder, hey, wir sind zurück, wir sind da. Egal, ob es Buffalo ist mit ihrer eigentlich sehr guten Offense, ob es jetzt die 49ers mit ihrer starken Defense sind, wir können jedes Team schlagen. Wir können zwar auch momentan oder zumindest am Anfang so gegen jedes Team verlieren, aber wir können halt weiterhin jedes Team schlagen. Und das ist einer der wichtigen Punkte, die man wieder mitnehmen kann aus diesem Spiel.
Gut. Dann kommen wir jetzt zum Team, das in einem Spiel gespielt hat, wo, glaube ich, insgesamt 76 Punkte, wenn ich richtig gerechnet habe, gefallen sind. Da ging es hoch her und das alles mit einem Rookie-Quarterback. Grundsätzlich erstmal, René, was sagst ihr denn zu eurem neuen Quarterback und allgemein zum Saisonverlauf von euch? Ich stehe jetzt 4-4, sicherlich besser, als viele erwartet haben vor der Saison.
Definitiv. Also ich denke, unsere Saison verläuft momentan deutlich positiver als das, was wir uns erwartet haben. Die meisten haben uns in unserer Fangruppe tatsächlich so irgendwo Richtung 6 Siege bis vielleicht 7 Siege, alles darüber wäre sehr, sehr gut gesehen. Und vor der Saison hätte ich gesagt, Tampa Bay, das könnte eine harte Nuss werden. War es ja eigentlich auch, wenn man es genau nimmt. Ne? Wir hätten das Spiel eigentlich verloren, aber da kam ja dann wirklich so ein Quarterback um die Ecke, der das Ding irgendwie dann doch nochmal gedreht hat, innerhalb von 47 Sekunden. Muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Und ja, Stroud ist momentan, denke ich, der heißeste Name in der NFL aktuell. Ich meine, NFL hat jetzt auf X alias Twitter alias, wurde von Elon Musk gekauft, auch irgendwo dann jetzt das Titelbild auf Texans in the New Era of Houston umgeändert, wo ich mir dann auch so dachte, so ui, ne, das musst du auch erstmal schaffen. Und Stroud hat halt extrem viele Vorurteile gegen sich, gegen die er ankämpft, und das macht er momentan mehr krass als alles andere. Ich meine, ne, dieses Spiel war halt wirklich ein Rekord, ne? 470 Yard, 5 Touchdowns, 30 von 42 Bällen angekommen, keine Interception mal wieder. Absolut Wahnsinn, was der Junge auf den Boden bringt, ne? Und das, obwohl ihm halt.
Vergiss den Game-Winning Drive am Ende nicht mit, ich glaube, 46 Sekunden oder so.
Ja, genau, den hatte ich. Mann. Ja.
Ja, Aber 46 Sekunden, das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass er jetzt noch 3 Minuten Zeit hatte oder so.
Ja, man muss eben halt aber auch noch eine andere Schwierigkeit bedenken und das haben nicht alle mitbekommen. Und da vor Riesenrespekt, dass der Kicker eben halt erstes oder zweites Quarter verletzt ausgefallen ist.
Ende zweites Quarter müsste das gewesen genau, sein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Dann nur noch Two-Point-Conversion, wo auch nicht alle wirklich erfolgreich waren, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege.
Ja, ich glaube, eine war nicht erfolgreich. Ja,
aber trotzdem.
Wir haben, glaube ich, eine Two-Point gehabt, ja.
Aus taktischer Sicht verändert das ganze Spiel halt, ne? Und
ja.
Aus taktischer Sicht verändert das ganze Spiel und das dann auch zu machen, jedes Mal immer auf Touchdown zu gehen zu müssen, ist natürlich auch ein extremer Druck auf den Quarterback, besonders auf den jungen Quarterback.
Ja.
Und das hat er, also ich habe das letzte Quarter gesehen, auch hauptsächlich über Red Zone, aber der letzte Drive, das war echt, vor allem Decision-Making ist ja schon sehr weit.
Ja, denke ich auch. Also das ist Wahnsinn.
Und ich persönlich muss auch sagen, ich verstand nie, warum Bryce Young mehr gehypt wurde. Gut, er ist mobiler, beziehungsweise er musste mehr laufen. Und ja, Stroud hatte das beste Receiving Corps im College. Ja, er hat auch eine deutlich bessere O-Line gehabt, ja. Aber das zählt doch alles gar nichts. Es zählt doch erst, was in der NFL geleistet wird. Und er zeigt mit seinen Pässen, dass er oder mit seinem Quarterback-Play, dass er eben halt, dass er das kann und dass er ist meiner Meinung nach auch deutlich der beste Pocket-Passer der Rookie-Class dieses Jahr.
Ja, ohne Frage. Da würde ich auch ganz gerne halt nochmal auf diesen Stichpunkt eingehen, so warum Young mehr gehypt wurde. Das hatte eigentlich so zwei Gründe und zwar zum einen, war es dieses ganze Drumherum um diesen Draft. Du hast ja im Draft hast du ja so viele zigtausend von kleinen Pimmelflecken, kleinen sonst wie Flecken, die da halt wichtig sind. Von wegen hier dieser Test, den es da gab, hier von wegen diesen schriftlichen Test, wo Stroud angeblich durchgefallen ist, was ja offiziell nie bestätigt wird.
Der Wonderlic.
Ja, genau, richtig. Dieser IQ-Test bezüglich Quarterback-Denken und so weiter. Angeblich sei er da durchgefallen und dann gab es dann das Thema, er hatte in einer Pressekonferenz gesagt, dass er sich Beispiele an Michael Wick und Deshaun Watson genommen. Entschuldigung, jetzt habe ich den bösen Namen aus Cleveland gesprochen. Schande über mein Haupt. Es ist tatsächlich ziemlich viel, was ihm dann so irgendwo so hintergrundtechnisch vom Hype abgehalten hat. Denn man muss einfach sagen, er ist der beste Quarterback, den ein Ohio State jemals gebracht hat, definitiv. Und da ist halt dann der nächste Punkt, Ohio State Quarterbacks waren, sind, wie auch immer, verrufen, dass jetzt gerade dieses Duell Stroud gegen Burrow kommt, muss ich einfach tierisch abfeiern, denn viele vergessen einfach, dass Burrow ja auch mal bei Ohio State war und ursprünglich halt dort kam und dann nach LSU gewechselt ist und dann sein Rekordjahr hatte.
Alles irgendwas Meier schon.
Ich finde das sehr schön. Das ist so ein kleiner Einsatz. Damals, als Urban Meyer Jaguars Headcoach war, haben wir den Hashtag gebracht, Hauptsache nicht Urban Meyer. Ach, das war schön. Zurück dazu, auf jeden Fall. Stroud ist definitiv das beste Prospect, was von Ohio State Quarterback-technisch jemals gekommen ist. Und das untermalt er jetzt gerade und zeigt halt, ey, ich weiß, wie ich so ein Team zu führen habe. Ich weiß, was ich machen muss, um mich selber nach vorne zu bringen. Ich weiß, was ich machen muss, um mein Team nach vorne zu bringen. Seine Äußerungen halt von wegen, ja, ne, Lord Voldemort nenne ich ihn jetzt einfach, weil wir ihn tatsächlich bei uns auch so nennen. Und Michael Wick waren halt tatsächlich ziemlich doofe Äußerungen, muss man einfach sagen. Und ja, also ich finde es halt schon spannend, dass Stroud jetzt gerade so auftritt und die NFL für sich gewinnt. Und wie gesagt, der gute Herr Lord Voldemort war der letzte Quarterback in Houston, der so einen Hype ausgelöst hat. Und ich hoffe jetzt, dass es mit Stroud so weitergeht und wir jetzt am nächsten Wochenende das große Duell der zwei besten Ohio State Quarterbacks in der NFL aller Zeiten sehen können.
Ja, was bei Stroud eben halt auch super ist, wie er seinen Receiver einbindet. Also, wenn man das jetzt im Vergleich sieht, die Texans haben jetzt nicht nominell die Top-Receiver. So, da ist jetzt keiner dabei, wo man sagen könnte, der gehört zum erweiterten Elitekreis, also zumindest aus meiner Wahrnehmung. Und wie er sie einsetzt, das sieht schon echt professionell aus. Kann man den Texans eigentlich nur beglückwünschen, dass er schon so in der ersten Saison so gut funktioniert. Ich hoffe natürlich, dass er dann auch noch ein paar bessere Waffen in Zukunft kriegt, damit man auch zeigen kann, dass das jetzt nicht nur eine Eintagsfliege ist, oder ein Jahresfliege. Und
Tatsächlich,
Yes.
zu dem Thema kann ich sogar auch noch was sagen. Und zwar hat der gute Nathaniel Dell alias Tank Dell jetzt im letzten Interview eine spannende Information so preisgegeben. Und zwar, dass Stroud sich extrem viel mit seinen Receivern und Tight Ends befasst und den zum Teil nachts mitten im Tiefschlaf so von wegen so eine Nachricht schickt, so von wegen: Was hast du jetzt zu erwarten? Also, der Typ ist wirklich krass am Vorbereiten. Also, er scheint sich wirklich à la Quarterback, à la Tom Brady vorzubereiten. So von wegen: Okay, Football ist mein Leben. Das beeinflusst alles. Aber halt so eine Nummer, so von wegen: Ey, du fragst deinen Wide Receiver oder deinen Tight End mitten nachts um 3 über eine WhatsApp-Gruppe: So, alles klar, was hast du jetzt zu tun? Oder was hast du jetzt zu erwarten? Was erwarte ich jetzt? Und total geil. Also ich feiere Stroud tatsächlich sehr, 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 sehr viel.
Ja, vor allem, wenn du erstmal so einen Quarterback hast, hast du auch schon wieder ganz andere Argumente, wenn du in der Free Agency dich bewegst und vielleicht den einen oder anderen Spieler verpflichten möchtest. Ich denke, das hat uns als Bengals auch geholfen, nachdem Joe Burrow da war. Das wird auf jeden Fall spannend, wie es mit euch in Zukunft weitergeht. Lass uns mal ins Matchup reingehen. Ich frage immer ganz grundsätzlich erstmal ganz gerne, habt ihr denn irgendwelche Schwachstellen in der Offense oder in der Defense? Wir fangen mal in der Offense an, wo unsere Defense angreifen könnte.
Ja, Offense. Ganz klares Problem ist unsere Center-Position. Die Position wurde inzwischen von 4 verschiedenen Spielern dieses Jahr bezogen. Seine 3 Vorgänger waren allesamt verletzt oder sind alle 3 verletzt. Es hat ganz am Anfang in der Offseason halt war es mit Scott Crasenberry. Der hat sich dann allerdings sofort für Out for Season beworben. Daraufhin war es dann Joe Scruggs, unser Rookie, den wir in der zweiten Runde gezogen haben. Auch der hat sich dann verletzt, noch vor Saisonbeginn. Und daraufhin wurde natürlich die große Panik breit, so von wegen: Okay, wir haben jetzt alle unsere Optionen auf Center eigentlich verloren. Aber wir haben zum Glück noch so einen Fifth-Round-Pick, alias Jared Patterson von Notre Dame, der auf Center ebenfalls sehr stark gespielt hat und sich jetzt allerdings ebenfalls verletzt hat. Ja, und jetzt ist es Michael Deiter. Ich denke persönlich, dass das die größte Schwachstelle in der Offense ist und gerade DJ Reader wird dort ein großes Argument sein, das uns belasten könnte.
Also deine Analyse Inside Run eigentlich unmöglich.
Genau, also da allerdings unser Run-Game sowieso also es ist nicht das Schlechteste tatsächlich, was mich stark wundert, aber das ist das. Mit 87 Yard durchschnittlich, es immer noch Teams gibt, die das noch schlechter hinkriegen, ist schon krass, aber naja gut.
Ich hatte Damien Pierce in meinem Fantasy-Team, ich weiß, was du meinst.
Ist toll, oder? Ich liebe es auch. Ich liebe es auch. Ja, also wie gesagt, also Run Game braucht ihr von uns überhaupt nicht erwarten. Das wird nicht existieren. Damien Pierce, ob er wieder zurückkommt, weiß ich auch nicht. Also für Fantasy, ich kann dir nur empfehlen, stell ihn nicht auf.
Nee, habe ich nicht
Ist
vor.
völlig egal. Ich glaube, du kannst selbst irgendwelche Special Teams Running Backs aufstellen. Ich glaube, die sind besser dran. Ja, ansonsten hast du bei uns in der Offense nur noch den Left Guard, der auch vor der Saison ausgefallen ist, mit Kenyon Green, der dann durch Kendrick Green ersetzt wurde, der dann wieder durch Josh Jones ersetzt wurde, der wiederum durch Titus Howard ersetzt wurde. Eigentlich unser Right Tackle, aber wir spielen auf Motto von wegen: Die besten 5 O-Liner dürfen spielen. Also O-Line tatsächlich bei uns immer noch ein großer Knackpunkt und Interior O-Line, denke ich, der größte Punkt, und DJ Reader wird da, denke ich, ein sehr, sehr gutes Spiel machen.
Was ja die Leistung von CJ Stroud auch nicht gerade schmälert, wenn die O-Line vor ihm nicht so gut ist. Also da, ich bin echt gespannt im Match. Ich hätte bis vor kurzem, das hat Thomas Neu auch in der Vorbesprechung schon mal kurz gesagt, hätte ich das Spiel relativ deutlich dann jetzt in unsere Richtung gesehen, zumindest in unserer aktuellen Form. Aber das Spiel hat mich schon sehr beeindruckt. Drehen wir das ganze Thema mal um. Wo sollte unsere Offense denn angreifen?
Ja, eure Offense, ich denke, wir werden da eine ziemlich ähnliche Situation wie bei euch vorfinden. Denn ich schätze auch bei den Bengals die Secondary als das größte Problem ein. Denn bei euch sind es zwei Rookie-Safeties, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und,
nicht als Starter. Also wir haben Fifth-Year Veteran, aber der hat uns auch noch nicht so, Nick Scott hat uns auch noch nicht so überzeugt. Aber eben, Dex Hill ist ein Second Year, aber quasi als Starter ein Rookie. Und auch was Spielzeit angeht, kann man ihn noch nicht wirklich als Veteran bezeichnen.
Ja, deswegen, also da sehe ich definitiv das Problem, allerdings auf beiden Seiten halt. Deswegen ist es für mich eher so ein Second-Level-Problem. Die Secondary ist, denke ich, immer noch ein großes Problem. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Derek Stingley könnte vielleicht zurückkehren. Aber er hat die altbekannte Hamstring-Problematik. Und ich kriege inzwischen bei Cornerbacks und Wide Receivers, die Hamstring haben, bitte hier jetzt den guten Jack Sparrow-Meme mit dem Schreien einblenden. Denn es ist echt, es gibt keine Krankheit, also keine Verletzung für Wide Receiver oder Cornerback, die ich noch schlimmer finde als Hamstring. Ja, also wie gesagt, es ist auf jeden Fall die Secondary, die bei uns in der Defense das größte Problem darstellt. Cornerbacks sind zwar mit Nelson und Griffin gut aufgestellt, aber naja, unsere Defense ist trotzdem Platz 24 im Passing Yards, also gefällt mir gar nicht. Die
sind auch nicht viel besser.
Deswegen sagte ich ja, also das ist eigentlich so ein Ding, da können wir uns an der Hand fassen und sagen, ey, hast du auch keine Cornerbacks? Nee, gut, alles klar, ich auch nicht.
Ja, wo ich momentan finde, dass wir da zumindest in die richtige Richtung unterwegs sind.
Also wir haben haben gute Cornerbacks, die sind bloß eben halt in unserem System ist es nicht unbedingt, den Pass zu verteidigen, sondern das Tackle zu setzen das Feld klein zu halten, und das schafft man am besten innerhalb der ab der eigenen 30. Ja. Wie sieht's denn? Ja, nee, mach ich später.
da muss ich sagen, okay. Mike Hilton finde ich übrigens auch ziemlich underrated. Also das ist eigentlich ein guter Cornerback, aber finde ich, der kriegt zu wenig Tribut.
Ja, wo man sagen muss, ja, ich finde, er ist ein bisschen schwächer in die Saison gestartet. Mittlerweile ist er aber wieder deutlich besser drin. Ich finde auch, dass die Einzelleistung der Cornerbacks gar nicht so schlecht ist. Es hat nur am Anfang, du hast gemerkt, dass da viel jetzt neu zusammenspielt. Und unser bester Cornerback, eigentlich Al-Wuzie, jetzt ist ein Kreuzbandriss zurückkam. Und dass das alles noch nicht so hinten, gerade mit den Safeties, beide neu, also beide Positionen neu besetzt. Und gerade vorher auch sehr wichtig mit Jesse Bates und Bell gewesen, dass das alles noch nicht so ineinander gegriffen hat. Und das finde ich zumindest, geht jetzt wieder in die richtige Richtung. Also ich finde, es wird eigentlich von Spiel zu Spiel besser. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass das gegen Ende der Saison noch deutlich besser aussieht, als es jetzt aktuell der Fall ist. Und ich bin mal gespannt, kann auch gerne gegen euch schon deutlich besser sein.
Gut, dann stelle ich gleich mal meine Frage, passt doch eigentlich ganz gut. Wie konntest, weil wir auch hauptsächlich unsere Defense haben, wie kommt Stroud mit nicht so aggressiven Defenses zurecht?
Sehr, sehr gut, tatsächlich. Also umso mehr Zeit du ihm lässt, umso mehr du ihn Freiräume lässt, umso mehr du mit Zone Coverage arbeitest, umso einfacher hat er es tatsächlich. Mhm. Also er hat tatsächlich eher Probleme gegen wirkliche Top-Cornerbacks, alias Sauce Gardner zum Beispiel, der steht uns dieses Jahr noch bevor. Halt alles, was wirklich in der direkten Deckung ist. Alles, was dir in der direkten Deckung direkt alles kaputt machen kann. Aber lässt du ihm auch nur einen Meter Platz, dann sieht er das. Also er kann extrem gut Defenses lesen. Das muss man ihm einfach lassen. Und umso mehr du ihm halt die Möglichkeit gibst, dass irgendwo ein Spieler frei ist und dass ein Cornerback da nicht mehr drankommt, umso mehr hat er die Chance, den auch dann anzuspielen. Und das ergreift er auch tatsächlich sehr, sehr gut.
Also sollte man ihn eher blitzen oder so wie die Bengals es eine Zeit lang gemacht haben, mit viel Roll-Coverage spielen?
Blitzes. Also Blitzes sind tatsächlich das Effektivste gegen ihn. Denn mit den O-Line-Problemen, wir spielen sehr oft sehr viel mit nur O-Liner, also nur 5 O-Liner, dass wir da keinen Tight End mehr zum Blocken mit dabei stellen. Der Running Back blockt auch nur sehr selten mal vor. Also tatsächlich mit Blitzes kannst du, denke ich, ihn am meisten Probleme bereiten.
Ja, gut, wir sind nicht gerade die blitzigen
Defense. Dann hoffen wir mal, dass... Ja, dann kann höchstens sein, dass wir mal vielleicht Mike Hilton vorbeischicken auf den Besuch. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie wir da in das Spiel reingehen. Wird auf jeden Fall von der Anlage her, denke ich, ein anderes Spiel werden wie gegen die Bills. Müssen wir mal gucken. Wie kommt ihr denn mit unserer neu erstarkten Position mit den Tight Ends klar? So ein Kurzpassspiel gerade durch die Mitte.
Da kommen wir sehr, 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 sehr gut tatsächlich mit klar. Denn also das, was tatsächlich DeMeco Ryans bei uns am meisten mitgebracht hat, war Linebacker School. Denn der Dude hat es geschafft, mit Black Cashman einen der highest-rated Linebacker zu kreieren, aus einem absoluten 0815 Linebacker. Auch mit Henry Tuatu, unser Six-Round? Ich meine Six-Round, aber da nagel mich jetzt bitte nicht drauf fest. Auch der hat eine Wahnsinnssaison. Der hat jetzt schon seine Starter-Position und die spielt er wirklich solide und gut aus. Christian Harris, sein bester Freund tatsächlich, also die beiden waren zusammen bei Alabama, spielt eine eher nicht ganz so krasse Saison, aber spielt ebenfalls schon deutlich besser als letzte Saison. Also ich denke tatsächlich, unser Linebacker-Room ist tatsächlich ein inzwischen nicht mehr ganz so krasser Punkt, den man angreifen sollte.
Okay. Wie kommt ihr denn mit Laufspiel klar? Weil wir mit Joe Mixon, das ist bei uns schon seit bestimmt 3-4 Jahren, oder Thomas, immer wieder eine Diskussion.
Kommt hin.
Immer wird drauf gewartet, dass Mixon mal wieder explodiert. Wie kommt ihr mit Running Backs im Allgemeinen klar? Auch gerade, wenn das mal so über Screens läuft oder Kurzpass spielt.
Da haben wir tatsächlich auch inzwischen gar nicht mehr so große Probleme. Also, wir sind Platz 10. Lassen im Schnitt 97 Yard zu. Ich denke, das ist in Ordnung. Also, ich denke, dass da Joe Mixon auch in diesem Spiel jetzt nicht ganz so viel erleben wird.
Ich würde dir gerne widersprechen. Ich sehe es dann in dem Fall auch nicht unbedingt. Aber Überraschungen haben wir ja immer gerne. Also können wir uns dann auch gerne irren. Also zumindest aus meiner Sicht. Ja, Thomas, hast du noch irgendwas, was du gerne in Richtung Texans fragen möchtest?
Nein, also ich auch nur Lob und Anerkennung, was den Michael Ryans aus den Texans gemacht hat, von einem Team, was viele auch gesagt haben, das ist, die werden wieder einen Top-5-Pick haben, den sie ja weggetradet haben. Dass er schon so früh ein funktionierendes Team geformt hat. Sehr viel Kredit dafür. Ich hoffe, der hat eine gute Zeit in Houston. Schafft daraus auch auch immer mal aus der Vergangenheit immer mal mit schwierigen Front Office gut. Der Digga ist nicht mehr da. Der macht jetzt New England weiter mit kaputt. Aber ich hoffe, dass er da eine gute Saison hat, weil ich mag ihn auch als Typ. Er ist meiner Ansicht ein schöner Players-Coach und wünsche Ihnen bis auf Sonntag viel Erfolg weiter.
Also bei DeMeco Ryans, Sonntag, ja. DeMeco Ryans ist tatsächlich so eine ganz, ganz interessante Nummer, denn man muss halt einfach sagen, er ist ein ehemaliger Spieler von uns. Also er war damals Spieler bei uns, ein sehr erfolgreicher sogar. Die Rückkehr jetzt nach Houston, also dass die das Energy Stadium nicht komplett zerstört haben aus Vorfreude, das ist eigentlich alles, denn wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren 3 Headcoaches durch, also das ist schon sportlich. Und DeMeco Ryans ist tatsächlich, ich glaube, die größte Empfangsnummer, die wir seit Ewigkeiten gesehen haben. Und auch der Hype um das Team ist inzwischen sehr, sehr hoch. Ich meine, ehemalige Spieler wie Dee Hopkins und Jadeveon Clowney haben gesagt, sie hätten Interesse daran, zurück zu den Texans zu kommen. Das hat sich dann allerdings finanziell nicht ganz überschnitten und jetzt sind die beiden halt nicht zu uns gekommen, aber dass die halt die Ankündigung gesagt haben, ey, mit dem Dude, da würden wir zurückkommen, finde ich, ist eigentlich eine Aussage, dass es in Houston jetzt gerade aufwärts geht. Ich finde, die Story geht momentan ziemlich stark in Richtung Dan Campbell aus der NFC North bei den Lions. So, irgendwie so dieser Ex-Spieler, dieser Players-Charakter, der wirklich aus dem Team wirklich wieder so Energie zieht. Und ich muss sagen, ich liebe DeMeco Ryans für das, was er bis jetzt alles getan hat. Und ich hoffe, dass er uns zu dem Erfolg führt, dass wir wieder oben mitspielen können.
Ich würde es euch auf jeden Fall gönnen. Jetzt hätte ich aber noch eine Frage zur Off-Season, beziehungsweise eigentlich zum Ende eurer letzten Season. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als ihr quasi in letzter Sekunde den First Overall Pick verspielt, kann man ja eigentlich nicht sagen, verschenkt habt?
Ja, wir haben vorher schon gesagt, okay, das wird sehr wahrscheinlich Lovie Smiths letzte Aktion bei den Texans sein. Ich denke, wir waren uns eigentlich alle ziemlich sicher, dass Lovie Smith keine zweite Chance mehr kriegen wird. Denn das, was er da halt gemacht hat, war schon eher so Picknick bei uns. Und ich gehe stark davon aus, dass er das schon wusste, dass er nach diesem Spiel rausfliegen wird. Und Lovie Smith tatsächlich seinem ehemaligen Team mit den Bears tatsächlich gesagt hat, nö, dann kriegen die Bears halt den First Overall Pick. Dann gewinnen wir halt, ne? Und dann halt nochmal alles aus dem Team rausgeholt hat, was er konnte, ne? Und ja, meine Gedanken waren so eine Scheiße. Also,
aber im Endeffekt alles richtig gelaufen.
Genau. Ich wollte gerade sagen, frag mal die Bears-Fans, ob die aktuell so zufrieden sind mit ihrer Entscheidung.
Ja, ich glaube nicht. Also, es kommt drauf an. Also, es gibt manche, die sagen, es war in Ordnung. Auf der anderen Seite muss man halt einfach sagen, ja, eigentlich danken wir Tepper. Also, dem Owner der Carolina Panthers. Es geht so ein Gerücht um, dass er gesagt hat, dass er nicht Stroud möchte, sondern dass er Bryce Young möchte und sich so gesehen das Draft-Geschehen angeblich wohl eingezogen hat und deswegen wir an Stroud gekommen sind und nicht die Panthers.
Ja, was für die Bears sicherlich noch ein kleines Trostpflaster ist, ist die aktuelle Leistung der Panthers. Aber das soll jetzt heute nicht mehr unser Thema sein. Dann gehen wir doch mal zu den Zahlen über. René, was glaubst du, wie geht das Spiel aus?
Ja, ich habe mit Andrea ja gestern schon mal aufgenommen. Da waren wir uns eigentlich ziemlich sicher, dass das eine ziemlich deutliche Aussage wird. Ich hatte gestern den Tipp gebracht, dass ihr mit einem 60-Yard-Field-Goal gewinnen werdet. Weil ich finde, McPherson halt einfach ist eine coole Socke. Ich finde es super sympathisch, wenn Kicker wirklich so eine Präsenz zeigen und deswegen möchte ich, dass er gerne mit einem 60-Yard-Field-Goal den Sieg für die Bengals besiegelt. Aber ich glaube, das wird tatsächlich so eine Nummer. Wir werden auf beiden Seiten zusammen 800 Yards sehen. Könnte ich mir gut vorstellen. Und ja, ich sage, ich denke, das bleibt dabei. Es wird eine 31-28 für die Bengals. Ich sehe uns zwar definitiv vorne und ich würde mich freuen, dass wir mithalten können, aber mit einem Sieg rechne ich definitiv nicht.
Thomas, rechnest du mit einem Sieg?
Ich rechne auch mit einem Sieg, ja, aber das muss ich momentan auch, weil es ist November, das ist Bengals-Monat. Es kommt aber ein wichtiger Faktor dazu. Wir haben einen Quarterback, der so präzise oder so sicher den Ball verteilt wie kein anderer momentan in der Liga, außer Joe Burrow in seiner jetzigen Verfassung. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir vielleicht ein Takeaway nur haben werden und den würde ich eher sagen, dass wir es schaffen, irgendwie wieder zu fummeln. Ich halte Interceptions in dem Spiel eigentlich, also so wie jetzt gegen die Bills, so eine Interception hatte ich für ausgeschlossen, dass wir dann eher so einen Ball wird nicht gefangen, also dass die Schuld eher beim Receiver liegt, anstatt beim Quarterback. Und deswegen wäre das aus meiner Sicht auch eine knappe Kiste. Ich weiß nicht, ob wir wirklich ein 800-Yard-Spiel sehen, das glaube ich noch nicht ganz. Aber über 500 wären es auf jeden Fall, wie fast jedes Spiel. Aber ich sage mal so ein 21, 30 halte ich für möglich. Aber wir müssen uns davon verabschieden, wie gesagt, dass wir eben halt nicht ansatzweise so viel Turnover kreieren werden wie im letzten Spiel oder die letzten Spiele.
Ja, bin ich bei dir. Ich denke, dass ein großer Faktor einfach sein wird, wie viel Druck wir machen können vorne mit der Line. Wenn das richtig gut funktioniert, könnte ich mir auch vorstellen, dass es ein bisschen deutlicher wird, also vielleicht so ein Touchdown-Abstand. Ich gehe aber trotzdem eher davon aus, dass es so ein 28-24 wird. Ich denke, es wird nicht ganz so viele Punkte geben, wie ihr das seht. Aber ich denke, es wird ein bisschen mehr wie ein Field Goal. Oder gegen 60 Yarder Field Goal hätte ich jetzt auch nichts.
Ich glaube, in Cincinnati fällt so, das nichts mit 60 Yarder Field Goal.
Er ist auch wieder wahr. Also wenn da wir muss schon der Wind sehr gut stehen. Wenn wir
hätten im Dom, dann ja, aber ich glaube nicht im Paycor Stadium.
Wer weiß, ja. Umso spannender wird's.
Ja, vielleicht haben wir richtig guten Wind. Okay, also, gut.
Also so wie Justin Tucker damals mit diesem 65-Yard-Rekord, den er jetzt hält.
Ja, nee, das wird der 66er in dieser Doink in Detroit.
Ja.
Wo den auf die Querlatte setzen und dann rüberrollen.
Genau, dieser.
Ja.
Ja, Baltimore.
Dieses, das war genau die Länge, die er drin
so
hat.
Geschafft. Ja.
Genau, die Länge, die er gerade so im Bein hat. Also ich traue McPherson zwar die Länge grundsätzlich zu, aber du musst halt auch wirklich eine Spielsituation haben, wo du dann in diesem Moment den Kick auch nimmst. Also das kann eigentlich fast immer nur ein Winning Field Goal sein. Mit auslaufender Uhr, weil anders sehe ich eigentlich nicht, dass du mitten im Spiel dann sowas nimmst, wenn du jetzt nicht vielleicht irgendwie extrem weit vorne bist. Und auch dann habe ich da noch meine Zweifel, ob Zach Taylor da das so callen würde. Okay, René, dann danke ich dir auf jeden Fall vielmals, dass du zu Gast warst. Darf jetzt mal ganz kurz erzählen, wo ihr euren Podcast findet oder wo man euren Podcast findet. Wie gesagt, Andrea war da zu Gast, dass da die Jungs auch mal und Mädels, Entschuldigung, auch da natürlich nochmal nachgucken können oder hören.
Ja, also zu finden auf sämtlichen Streaming-Plattformen. Hats off to the Bull. Ist tatsächlich ein kleiner Spruchwechsel, den man halt von einem von altgedienten Texans kennt. Ja, auf jeden Fall Hats off, mit Doppel-F, to the Bull, ist klar. Auf jeden Fall immer hörenswert, wir sind eigentlich wöchentlich dabei und versuchen halt eigentlich immer alles möglichst zu präzise wiederzugeben, wie es geht. Also wenn ihr mehr über die Texans erfahren wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen, natürlich mal reinzuhören.
Wunderbar. Gut, wie gesagt, dann nochmal vielen Dank, dass du da warst und uns erleuchtet hast. Und da du ja kundgetan hast, dass du dich auch im College-Football gut auskennst, vielleicht hören wir uns ja nochmal Richtung Draft wieder. Damit erstmal macht's gut. Hört gerne, wie gesagt, bei den Texans rein. Lasst eine Bewertung da, Kritik oder irgendwelche anderen Anmerkungen zum Podcast gerne in die Kommentare oder direkt an uns. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Good day.
Bis dann. Fuck the Steelers.